Heiliger Geist, wir danken dir, dass du da bist. Wir danken dir, dass du jeden Einzelnen liebst. Wir danken dir, Herr, dass jetzt du in dem Augenblick jedem begegnen wirst. Wir danken dir, dass du um so viel mehr tun kannst, wie wir uns vorstellen, sogar wie wir uns wünschen, sagt dein Wort. Und wir setzen unser Vertrauen immer wieder ganz neu auf dich, Herr. Herr, du kennst jeden Einzelnen, der da sitzt. Du weißt, mit was er konfrontiert ist. Du weißt auch, wo er gesegnet ist. Du weißt, wo Nöte sind. Du weißt, wo Freuden sind. Und wir danken dir. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du jetzt jedem seine Freude vermehrst, im neuen Glauben gibst für die Dinge, die da herausfordernd sind, für ihn, für sie. Und wir danken dir, Herr, dass wir nie alleine sind. Wir danken dir, es gibt nichts, wo wir alleine hindurch müssen, weil du bei uns bist. Und du bist ein wunderbar, großartiger und herrlicher Gott. Amen. Amen. Ich sage euch eines, es ist so ein, in allen Herausforderungen so ein Segen, diesen wunderbaren Gott zu haben. Es ist so eine Freude zu wissen, dass es da jemand gibt, der uns liebt in unseren Schwachheiten und in unseren Stärken, in unseren Erfolgen und in unserem Versagen, in unserer Heiligkeit und in unserer Sündhaftigkeit, wenn wir es einmal wieder verbocken und Dinge nicht so ganz heilig sind in uns. Aber er ist bei uns, er ist für uns, er verändert uns. Es ist das Beste, was dir passieren kann, dass du mit diesem wunderbaren Gott in Verbindung bist und in Beziehung bist und dich sogar sein Kind nennen darfst. Ich finde das so ein Vorrecht, weil ein Kind hat besondere Rechte. Kinder können ganz schön nervig sein, oder? Können dich manchmal zur Weißglut bringen, können dich an den Rande des Erschöpfungszustands bringen. Und, haust du wegen dem raus? Wer hat schon mal sein Kind gesagt, ich will dich nie wiedersehen, da ist die Türe, komm zurück, wenn du Geld verdienst und mir was geben kannst. Niemand, oder? Weil, wenn du ein Kind bist, dann hast du die Liebe von Papa und Mama. Und weil du diese Liebe hast, finden Papa und Mama immer einen Weg, auch wenn es noch so herausfordernd ist. Und um wie viel mehr findet noch unser Papa im Himmel einen Weg für uns, wenn wir herausfordernd sind. Und weil er noch viel mehr tun kann, er sagt in seinem Wort, wenn ihr, die ihr doch eigentlich böse seid, euren Kindern Gutes zu tun wisst, um wie viel mehr will Gott euch seinen Geist geben, wenn ihr ihn darum bittet. Und er hat es bewiesen, indem er sagt, dass er in dir und in mir wohnt. Wie kann dieser erstaunliche, allmächtige Gott da drin, wie hält das aus manchmal, frage ich mich. Manchmal hält es ja selber kaum aus in meiner Haut. Und wie hält es er aus? Aber er sagt es und er ist Gott. Und er ist immer da und darum bist du nie alleine, weil er immer bei dir ist. Es gibt keine Sekunde deines Lebens, wo so weggeht und sagt, so jetzt brauche ich mal Urlaub. Die letzten 2 Wochen waren extrem anstrengend mit dir. Er bleibt und er lebt in dir, in unserem Versagen und auch in unserem Erfolg. Und ich möchte heute mit euch weitermachen. Wir haben das letzte Mal begonnen mit diesem Thema Hingabe. Wir haben uns die Bibelstelle angeschaut in der Apostelgeschichte, wo es heißt, dass die Jünger, dass diejenigen, die sich ihr Herz für Gott geöffnet haben, und wenn du das noch nicht getan hast, ist vielleicht heute der Tag, wo du dein Herz für Gott öffnen sollst. Und wenn du dein Herz vielleicht verhärtet hast, ist heute vielleicht der Tag, wo du dein Herz ganz neu auch aufmachen darfst und ihm geben kannst. Weil manchmal erleben wir Dinge, wo die gehen nicht spurlos an uns vorbei. Und dann verhärten wir auch Dinge. Aber dort heißt es in der Apostelgeschichte, dass sie sich selber hingegeben haben. They devoted themselves. Oder dass Jesus ihr Leben geprägt hat. Oder verschiedene Ausdrücke finden wir da drin. Aber sie haben sich Gott von ganzem Herzen hingegeben. Sie haben nicht ständig erinnert werden müssen. Du denk dann dran, du bist Christ, denk dann dran, wie du dich aufführen sollst. Denk du nix, sondern weil ihr Herz da drin war, war es ihnen ein Anliegen, ein Bedürfnis, so zu leben, wie es Gott wohlgefällig ist, auch wenn sie nicht alles richtig gemacht haben. Und keiner von uns immer alles richtig macht. Das ist für Gott kein Problem. Und dann haben wir uns was Besonderes angeschaut, oder? Wer erinnert sich noch? Wir haben uns angeschaut, wie das ist, wenn in einem Gefäß ein Haufen Zeug drin ist, das da eigentlich nicht hineingehört. Wir haben eine Vase angeschaut und da waren so Tischtennisbälle drin. Und dann haben wir uns angeschaut, was passiert, wenn der Heilige Geist kommt und auf einmal sich hineingießt. Die Bibel spricht auch vom Wasser und so weiter. Und wenn man du Wasser hineingießt in diese Vase, was passiert? Auf einmal kommen die Bälle nach oben. Und dann versucht man am Anfang, sie vielleicht drunten zu halten und zu verstecken, damit ja niemand sieht, was da alles drin ist. Und es kostet viel Kraft, aber je mehr Heiliger Geist hineinkommt, auf einmal blopp. Und die springen raus und die fallen am Boden und sie sind weg. Und innen drin wird es reiner und reiner, weil diese Bälle verschwinden. Und dann haben wir gesagt, es ist was Gutes, wenn der Heilige Geist an uns arbeitet und Dinge aufzeigt und Dinge ans Licht kommen. Das ist nichts Schlimmes, sondern genau dazu hat Gott die Gemeinde geschaffen. Dass wir einander in diesen Situationen unterstützen, beistehen, helfen und ermutigen, damit wir dann uns aufgefangen fühlen und sicher fühlen, dass Gott sein Werk an uns tun kann und vollenden kann. Und manchmal sind die Operationen schmerzhaft und es geht nicht immer ohne. Wenn du schon mal beim Doktor warst oder am Fuß gebrochen hast, dann weißt du, es braucht gewisse Dinge für diesen Heilungsprozess. Und da ist es gut, wenn wir uns gegenseitig haben und gegenseitig ermutigen und auch diese Dinge zulassen. Im Gegenteil, eine andere Perspektive bekommen, und über das möchte ich heute nochmal mit euch etwas intensiver sprechen, eine Perspektive dafür bekommen, dass es gut ist, wenn solche Dinge geschehen. Dass es gut ist, wenn manchmal Widerstand kommt. Dass es gut ist, wenn du auch durch Zeiten gehst, die nicht so einfach sind. Es braucht natürlich beides. Und Gott weiß schon, in welcher Balance wir da miteinander sein sollen. Ich möchte mit euch heute anschauen, wie Gott sich das gedacht hat, was dieser gute Kampf des Glaubens ist, wie Gott uns dort trainiert, was dahinter steckt, wenn er Dinge zulässt in unserem Leben und wie wir Gottes Wort nehmen können und mit dem Wort Gottes überwinden können und siegreich sein können. Lass uns gemeinsam den 1. Timotheus anschauen. Im 1. Timotheus, Kapitel 1, Vers 18. Da sagt der Paulus zum Timotheus, so sieht also der Auftrag aus, den ich dir anvertraue, Timotheus, mein lieber Sohn. Er stimmt mit den prophetischen Aussagen überein, die seinerzeit über dich gemacht wurden. Gestärkt durch diese Zusagen sollst du den guten Kampf kämpfen, indem du am Glauben festhältst und dir ein reines Gewissen bewahrst. Einige haben ihr Gewissen zum Schweigen gebracht und haben dadurch in ihrem Glauben Schiffbruch erlitten. Der Paulus spricht mit dem Timotheus. Eine andere Übersetzung im Englischen heißt, nimm diese prophetischen Worte und kämpfe damit den guten Kampf des Glaubens. Nimm die Dinge, die Gott dir gegeben hat und anvertraut hat, die er zu dir prophetisch gesprochen hat oder persönlich durch das Wort und bewahr sie in deinem Herzen, halt fest daran und kämpf mit ihnen. Nicht mit den Worten, sondern du sollst mit diesen Worten gegen den Feind kämpfen, der versucht, diese Dinge zurückzuhalten. Der nicht will, dass du dorthin kommst, wo Gott dich haben möchte. Und wenn er schon nicht schafft, dass er dich zum Sündigen verleitet, dann versucht er dich wenigstens so halb lauwarm zu halten, irgendwie so, dass du bloß keinen großen Einfluss hast. Aber Gott will durch dich Einfluss nehmen. Du bist ein Hoffnungsträger, haben wir mal miteinander angeschaut, oder? Du bist ein Botschafter Christi. Du bist Salz und Licht und wo du hingehst, da beginnt sich das Reich Gottes auszubreiten, wenn du auf ihn hörst und nicht auf das, was der Teufel dir einflüstert. Und darum ist es so wichtig, sagt das Wort da, dass wir ein gutes Gewissen bewahren. Weil ein gutes Gewissen, nämlich diese innere Gewissheit, ich bin mit Gott im Reinen, hilft uns, unser Leben nach ihm auszurichten. Hilft unserem Glauben, stärkt unseren Glauben. Ich rede jetzt nicht davon, dass Leute bewusst sündigen oder sowas, sondern dass wir nach Gottes Willen leben wollen und manchmal halt vielleicht was passiert. Dann gehen wir zu ihm, beten wir ihn um, bitten wir ihn um Vergebung und wissen, es ist in Ordnung, es passt, er liebt mich, er ist für mich und er wird weiterhin für mich sein. Und er schätzt es, wenn ich zu ihm komme und meine Sünde ihm bringe und ablege vor ihm. Er wartet nur drauf. So wie wenn die Kinder was zu Hause angestellt haben und du weißt genau, wer es war und was passiert ist, dann gibt es nichts Schöneres, als wie dass du nicht nachgehen musst und fragen, wer war es und nein, war es nicht und ich weiß es doch, nein, war es nicht. Und, sondern wenn die von selber kommen und sagen, es tut mir so leid, mir ist das und das passiert. Da geht doch dein Herz über. Und genau so geht Gottes Herz über, wenn wir mit unseren Sünden und Belastungen zu ihm kommen. Weil es ausdrückt, wir wollen das ja gar nicht. Im Hosea 10, Vers 2, da spricht die Bibel über ein geteiltes Herz und sagt, ein geteiltes Herz, das ist, mir fallen die Worte nicht ein. Ein geteiltes Herz, das heißt, wenn wir so lauwarm sind, in Offenbarung schreibt die Bibel auch davon, das schränkt deinen Glauben ein, das behindert dich, das bringt dich zum Stolpern. Das ist wie wenn du ein gutes Fundament bauen willst und dann kommt der Betonmischer und du denkst dir, das kostet mir aber zu viel Geld. Ich 50% schmeiße einfach Erde vom Garten rein, oder? Weil dann spare ich mal die Hälfte. Du kannst es natürlich sparen, aber wie gut dieses Fundament sein wird, auf dem du dann dein Haus baust, das ist eine ganz andere Frage. Und wir lesen es immer wieder in den Zeitungen, was passiert mit diesen Häusern, wo sie Beton verwenden, der nicht gut genug war. Weil die brechen zusammen und dann ist die Jammerei groß. Wir dürfen, wenn wir dieses gute Gewissen haben, das heißt, wenn unser Leben sich dann auch ausrichtet, nach Gottes Willen zu leben, wenn ich nicht bewusst sündige und diese Dinge tue, sondern mich nach Gott ausrichten will, dann stärkt es unseren Glauben, dann dürfen wir im Glauben vorwärts gehen, dann dürfen wir diesen guten Kampf des Glaubens kämpfen. Und gegen wen kämpfen wir? Kinder, Frau, Ehepartner. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, wir kämpfen nicht gegen andere Menschen, wir kämpfen gegen diese Mächte der Finsternis, sagt das Wort Gottes. Schauen wir uns noch genauer an. Wenn Gott dir ein Wort gibt, dann ist dieses Wort meistens, und ich weiß, ich wiederhole ein paar Dinge, aber dieses Wort kommt meistens in Saatform. Ich habe jetzt begonnen, Tomaten zu züchten bei mir zu Hause. Ich habe gedacht, ich probiere es mal aus und habe von den Letztjährigen einfach so die Samen rausgenommen. Ich habe gedacht, schauen wir einfach mal, ob was kommt oder nicht. Und das Zeug ist wirklich alles gekommen. Und jetzt sind sie so hoch und jetzt sind schon kräftig Tomaten dran. Aber ich konnte nicht den Samen nehmen, mir aufs Brot legen und sagen, Busch, jetzt muss eine Tomate da sein, oder? Ich musste gewisse Dinge tun, nämlich das, was man mit dem Samen tut. Ich habe ihn gepflanzt, ich habe ihn bewässert, ich habe das Zeug gehegt und gepflegt und jetzt wachsen sie und jetzt kommt Frucht raus. Und genauso gibt Gott uns das Wort, damit wir das Wort nehmen und nicht irgendwo dann hinstellen und liegen lassen, sondern dass wir dieses Wort bewässern. Was heißt das? Dass wir es immer wieder uns anschauen, dass wir es immer wieder vor Gott bringen, dass wir es immer wieder aussprechen, dass wir uns immer wieder draufstellen, vor allem dann, wenn es nicht so ausschaut, als ob was passieren würde. Wo ich diesen Samen reingesteckt habe in diesen Topf, ist wochenlang nichts passiert. Du steckst den nicht rein und dann sagst du, schön, da kommen sie schon. Sondern da ist einmal nichts und ich bin auch nicht jeden Tag hingegangen und habe den Samen wieder ausgegraben und gedacht, das passiert ja nichts. Und wieder rein und wieder zu und am nächsten Tag wieder, immer noch nicht. Und dann am vierten Tag schmeißt es weg, weil es hat eh keinen Sinn. Aber manchmal gehen wir so mit dem Wort Gottes um. Wir haben diesen Samen und statt dass wir geduldig warten, bis er die Frucht bringt, geduldig im Bewässern und Pflegen, probieren wir es 3-4 Mal und sagen wir, es war es nichts. Naja, haben wir uns vielleicht verhört oder war es ein falscher Prophet oder sonst irgendwas. Aber nein, Gott wacht über seinem Wort, dass es geschieht, dass das passiert, was er sagt. Es kommt hervor. Manche Dinge geschehen aber nicht automatisch. Es gibt so 2 Wege von Gott zu empfangen, Dinge zu bekommen. Der eine Weg, der wird so beschrieben als einfach in Gottes Ruhe zu bleiben, ihn zu genießen und von ihm zu empfangen. Das ist eine Möglichkeit, ganz speziell, wenn es um die Dinge geht wie deine Identität, dass du ein Kind Gottes bist, dass Gott dich liebt. Das ist nichts, was du dir erarbeiten kannst. Du kannst auch nicht wahnsinnig viel dazu tun. Wenn du ein Erbe antrittst, und wir sind Erbe Jesu Christi, dann hat jemand anderer gearbeitet, oder? Wenn du gearbeitet hast und dir das Geld verdient hast, dann ist es nie kein Erbe, dann ist es ein Verdienst, ein Lohn. Wenn deine Eltern, deine Großeltern gearbeitet haben und du bekommst es, dann ist es ein Geschenk. Und das ist ein Weg, wie wir Dinge von Gott empfangen, aber es gibt noch einen anderen Weg und es ist der Weg, wo Gott will, dass wir uns mit ihm eins machen und dass wir diesen guten Kampf des Glaubens kämpfen, damit das hervorkommt, was Gott geplant hat und was Gott für unser Leben vorbereitet hat. Glaubst du das? In Markus 11 heißt, dass die Gewalttätigen das Himmelreich an sich reißen werden. Also es gibt auch eine Komponente, wo du nicht nur da liegst und dir die Sonne auf den Bauch scheinen lässt und so glücklich bist, dass es den Herrn gibt und alles gut ist. Es gibt manchmal Situationen, wo du herausgefordert bist zu kämpfen. Die große Kunst ist jetzt, durch den Heiligen Geist zu unterscheiden, was wann dran ist. Weil manchmal kämpfen wir und sind beschäftigt und der Herr sagt, jetzt beruhig dich wieder mal, weil wenn ihr jetzt das geschehen lasst, dann denkst du hast es gemacht, weil du so toll gekämpft hast. Und anders mal sind wir wieder in der Ruhe drin und denken, jetzt Gott wird schon was tun und Gott sagt, ich habe dir schon alles gegeben, steh auf und nimm's und nimm mein Wort und kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Denn das Wort Gottes hat die Kraft, dich dorthin zu bringen, wo Gott dich haben will. Dich dort hineinzuheben, was Gott für dich geplant hat. Lass uns da im 2. Mose 23, 29 und 30, so eine interessante Bibelstelle, da sind die Israeliten endlich in diesem verheißenen Land drin. Sie kommen 2. Mose 23 ist noch nicht im verheißenen Land, ist noch der Auszug. Aber dort sagt Gott zu ihnen, wie sie aus Ägypten herauskommen, verspricht er ihnen etwas. Und er verspricht ihnen und sagt, ich werde Angst und Schrecken vor euch hersenden und die Hiviter, Kananiter und Hethiter vertreiben. Und dann sagt er was Interessantes. Er sagt, doch ich will das alles nicht in einem Jahr tun. Weil sonst weite Landstriche öde werden und die wilden Tiere sich zu schnell vermehren würden. Wenn ich euch jetzt den Sieg gebe, dann liegt dieses Land brach und ihr habt noch nicht die Kraft, ihr seid noch nicht groß genug, ihr seid noch nicht befähigt, dieses Land dann auch zu bewahren, dieses Land dann im Besitz zu behalten, sondern es wird verwildern, weil ihr zu wenige seid. Also werde ich sie nach und nach vertreiben, bis ihr so zahlreich seid, dass ihr das Land in Besitz nehmen könnt. Das heißt, Gott sagt, okay, ich schenke euch dort dieses Stück. Ihr werdet die Leute besiegen und dann werdet ihr euch dort niederlassen und ihr werdet größer werden. Und wenn ihr wieder die Kraft habt, den nächsten Schritt zu tun, dann schenke ich euch den Sieg über dieses Volk. Und wenn ihr da wieder das Land in Besitz genommen habt und kultiviert habt und weiter geht's und weiter wächst, dann gebe ich euch dieses Stück dazu. Ich gebe euch nicht alles, weil es würde euch zum Schaden werden. Wenn dieses Land verwildert und ihr müsst wieder alles urban machen, ist es viel mehr Arbeit, als wie wenn ich mit euch Schritt für Schritt gehe, ein Schritt nach dem anderen. Eine zweite Stelle, ich habe es jetzt nicht gefunden heute so auf die Schnelle, ist diese Stelle, wo sie aus Ägypten ausziehen und dann kommen sie zu einem Land und in diesem Land wohnen relativ starke Leute. Und der Herr sagt zu ihnen, ich will sie nicht durch dieses Land hindurchführen, damit sie nicht erschrecken und zum Schluss wieder nach Ägypten zurück wollen, sondern ich werde sie herumführen um dieses Land, weil sie noch nicht in der Lage sind, mir so zu vertrauen, dass ich ihnen den Sieg schenken kann. Oder ich könnte ihnen den Sieg schenken, aber es würde ihnen zum Verhängnis. Gott lässt Konfrontation, Kampf, Herausforderungen nur zu, wenn wir bereit sind, diesen Kampf auch zu gewinnen. Wenn wir nicht bereit sind, dann führt er uns herum. Aber wenn wir bereit sind, dann führt er uns hindurch, dann können wir mit ihm überwinden. Und das ist sein Ziel, es ist sein Plan, dass wir mit ihm und mit seiner Hilfe überwinden. Er hat uns zu Überwinder gemacht. Und was sind Überwinder? Nicht die, die auf der Couch liegen, oder? Sondern Überwinder sind meistens diejenigen, die sagen, wir gehen jetzt vorwärts im Vertrauen auf Gott. Jonathan war so ein Überwinder, als die ganze Armee erstarrt war vor Angst vor der Gegenseite und er hinaufgegangen ist mit seinem Waffenträger und diesen Vorposten der Philister erobert hat. Da haben wir auch schon mal drüber geredet. Das ist eine andere Predigt. Es gibt in der Natur ein schönes Beispiel, und zwar, du isst es öfters zum Frühstück. Das sind diese Eier, wo diese Küken drin sind, gell? Und diese Eier, wenn sie befruchtet sind, das wäre das nächste Bild. Wenn diese Eier befruchtet werden, dann geschieht was. Dann wächst in diesem Ei ein Küken heran. Und irgendwann ist dieses Küken so groß und so stark, dass es was tun kann. Nächstes Bild. Nein, eins zurück, genau. Die Schale aufbrechen. Das ist dann genau der richtige Zeitpunkt. Diese Schale ist so stark, dass sie bis zu dem Augenblick hält, wo das Küken die Kraft hat, dass es alleine außerhalb leben kann. Und dann bricht es durch. Was passiert jetzt, wenn du sagst, das arme Küken, das ist da drin, die Schale ist so hart, ich helfe dir mal ein bisschen. Und dann die Schale wegtust. Dann passiert das nächste Bild. Wenn dieses Küken zu früh herauskommt, dann stirbt es. Dann hat es nicht die Kraft zu leben. Es braucht diesen Widerstand. Es muss sich selber durch diese Schale arbeiten, weil das die Kraft freisetzt oder den richtigen Zeitpunkt freisetzt, wo das Küken die Kraft hat, eben auch als Küken dann zu leben. Mit dem Wort Gottes ist es ähnlich. Das Wort Gottes, das er uns gibt, das er uns schenkt, das muss reifen, bis wir diese Kraft haben, dass wir mit der Erfüllung dieses Wortes richtig umgehen können, dass es uns zum Segen wird und wir diesen Segen auch behalten können und nicht wieder sofort verlieren. Im 1. Korinther, Kapitel 10, Vers 13, dort heißt es, und Gott ist treu, er wird euch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Nein, wenn es deine Kraft übersteigen würde, dann führt er dich herum. Dann lässt er nicht zu, dass du da Schaden erleidest. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Eine andere Übersetzung sagt, er wird gleichzeitig einen Ausgang schaffen. Was heißt das? Das heißt nichts anderes, wenn du mit Herausforderungen konfrontiert bist, dass Gott sagt, jetzt ist alles da, jetzt hast du die Reife, jetzt hast du den Glauben, jetzt hast du alles, was du brauchst, damit du überwinden kannst in der Situation und in den nächsten Level von Glauben hineinwachsen kannst. Und was tun wir manchmal? Wir sitzen unter einem Stuhl, kriegen einen Schreikrampf und sagen, wo bist du, Herr? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott sagt, bin ja da. Steh daneben, hallo. Und wir schauen nur auf das Problem und sind nur mit diesen Dingen beschäftigt, statt dass wir auf ihn schauen und sagen, okay, Moment einmal, Problem, Gott. Was machen wir? Wir sagen, Problem, Problem, Problem. Aber in dem Moment, wo wir auf Gott schauen, wird das Problem kleiner, weil Gott so groß ist. Und weil ich mit Gott die Dinge überwinden kann. Und weil ich weiß, er liebt mich, er lässt nicht zu, dass ich zuschanden werde, dass ich versage, wenn ich seine Wege gehe, wenn ich die Mittel, die Werkzeuge, die er mir gegeben hat, auch nütze. Ich habe letztens so einen Satz gehört, der mich da auch bewegt hat, und da drin hat es geheißen, Gott hat sich verpflichtet, alle seine Verheißungen zu erfüllen, und er erfüllt alle seine Verheißungen, aber er hat sich nicht verpflichtet, dein Potenzial zu erfüllen. Das Potenzial, das er dir gegeben hat, das ist deine Aufgabe. Und wenn du dich eins machst in dem, was er dir geschenkt hat, dann kann eben auch der Durchbruch geschehen. Und dann wird der Durchbruch geschehen. Und das ist Gottes Wunsch und er will das. In Jakobus 1, lass uns das kurz anschauen miteinander. Dort heißt es vom Vers 2 weg, die eine Übersetzung sagt, so freut euch, wenn ihr mancherlei Anfechtung geratet. Also wo ich am Anfang dieses gelesen habe, habe ich mir gedacht, die spinnen. Die spinnen doch. Wie kannst du dich freuen, wenn du in Widerstand hineinkommst? Wie kannst du dich freuen, wenn du in Anfechtung hineinkommst? Und wie kannst du dich freuen? Über das reden wir jetzt gerade. Du kannst dich freuen, wenn du diese Überzeugung hast, dass das, was jetzt passiert, etwas ist, was Gott zulässt, damit es dir zum Segen wird. Und dass er bei dir ist, dann kannst du dich freuen, sonst alles andere. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ja, Halleluja, sag ich da. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt er Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute in eurem Leben, das Gott in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Das ist eine tolle Verheißung. Aber dann geht's weiter und da kommen wir zum zweiten Teil, sofern die Zeit nicht fertig ist. Wenn es aber einen von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden, denn Gott gibt allen gerne und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhalten. Er ist kein Mensch, der da sagt, ah, das letzte Mal ist auch nicht und da und erinnerst du dich? Doch soll der Betreffende seine Bitte mit einer Haltung des Vertrauens vorbringen und nicht in der Haltung des Zweiflers, also mit Glaube. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind hin und her getrieben wird. Und ein solcher Mensch soll nicht meinen, dass er etwas vom Herrn bekommt. Der Zweifler, der so, ja, Gott hat es gesagt, und dann ist er volle Feuer und Flamme und 2 Minuten später kommt der erste Widerstand und alles bricht zusammen und alles. Nein, dann darfst du dich aufs Wort Gottes stellen, da darfst du mit Gott weitergehen, und dir die Freude nicht rauben lassen, weil Gott dich jetzt befördert. Amen? Kann ich ein kleines Amen hören, bitte? Amen. Danke. Dieses Vertrauen in Gott ist nicht eine intellektuelle Zustimmung. Du kannst nicht mit dem Kopf glauben. Du kannst nicht mit dem Kopf glauben, warum? Fangfrage. Warum kannst du nicht mit dem Kopf glauben? Weil Glaube was ist? Vertrauen. Und Vertrauen hat nichts mit dem Kopf zu tun, sondern mit dem Herzen. Und wenn du im Herzen glaubst, dann kann dir dein Verstand sehr viel helfen, weil du dann aus Gottes Perspektive die Dinge anschaust. Und du verleugnest sie nicht. Der Abraham hat nicht verleugnet. Im Römer Kapitel 4 von Vers 16, 17, 18, dort kannst du das nachlesen, dort heißt, und Abraham schaute seinen erstorbenen Körper nicht an. Der hat nicht so getan, als ob alles eitle Wonne wäre. Und er hat gesagt, die Apotheke hat eher Viagra, das geht schon. Er hat gewusst, da läuft nichts mehr, aber er hat auf Gott geschaut und dieses Vertrauen hat Gott ihm als Glaube angerechnet und als Gerechtigkeit und hat ihn darum zum Vater, zum Stammvater des Glaubens gemacht. Und darum kannst du nicht mit dem Verstand glauben, weil der Verstand sagt, Und das ist Fakt. Da kannst du schwer dran vorbei und sagen, na, ist nicht so. Du kannst es nur, indem du auf Gott schaust und sagst, hey, aber es gibt noch einen, der ist stärker und der hat mehr zu sagen. So, und jetzt muss ich in 2 Minuten die ganze restliche Hälfte von der Predigt machen. Lass uns den 2. Korinther 10 anschauen. Da heißt, die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen. Was sind diese feindlichen Festungen? Das sind nicht die Ziegelsteine, die du vor der Birne hast, sondern das sind die Gedanken, die du in der Birne hast. Okay? Die Lügen, die du glaubst. Wenn du den Lügen glaubst, dann befähigst du den Lügner. Wenn du der Wahrheit glaubst, befähigst du die Wahrheit. Und die Wahrheit ist wer? Jesus Christus ist die Wahrheit. Feindliche Festungen zu zerstören. Mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz. Hast du schon mal eigenmächtige Gedankengebäude gehabt? Ich erkläre dir das, was das heißt. Das ist ein kompliziertes Wort. Eigenmächtige Gedankengebäude ist alles, was nicht von Gott ist. Alles, was nicht mit Gott übereinstimmt, das sind eigenmächtige Gedankengebäude. Wenn du krank bist und Gott nicht vertrauen kannst, weil er der Arzt ist, dann sind es eigenmächtige Gedankengebäude. Mit aller Vorsicht, bitte versteht mich nicht falsch. Unser Verstand ist gut und nicht alle Krankheit geht immer positiv aus. Warum, wieso, weiß er, weil er allwissend und allmächtig ist. Aber ich bin trotzdem auf der Siegerseite. Wenn ich krank bin und sterbe, ja, wo bin ich denn? Ja, dort, wo ich sein will, oder? Und wenn Gott mich heilt und ich darf nur auf der Erde bleiben, dann habe ich ein Wunder erlebt und ein tolles Zeugnis. Also, wie man es dreht, wir sind da auf der richtigen Siegerseite. Und reißen allen menschlichen Hochmut nieder, der sich gegen die wahre Gotteserkenntnis auflehnt. Das ganze selbstherrliche Denken. Und jeder einzelne von uns hat unheimlich viel selbstherrliches Denken. Jedes Mal, wenn du mit einem streitest, was ist es? Selbstherrliches Denken. Bist noch nicht dir selber gestorben. Willst noch deine eigenen Dinge durchdrücken, deinen eigenen, was immer. Wenn ich tot bin, kann mich keiner zur Weißglut bringen, oder? Hast du mal probiert? Geh mal. Geh rauf, da sind Friedhöfe herum, dann probier's einmal. Dann sagst dem, der da drin liegt, was du willst. Und du wirst schauen, ob der aus dem Grab hupft. Sagt, jetzt reicht's aber. Der ist tot. Den interessiert das nicht. Dann machst nur du dich zum Affen. Wenn du tot bist, wenn du mit Christus gestorben bist, und ihr wisst, wir sind da dazwischen drin, oder? Keiner von uns ist so heilig, dass er das alles eins zu eins problemlos bewältigt. Aber wenn ich wirklich tot wäre, wenn nicht mehr irgendwas Selbstherrliches in mir wäre, wenn ich nicht davon überzeugt werde, dass ich eigentlich doch tief drin Recht habe und der andere Unrecht. Und wenn nicht innen drin ich mir denke, und so Herr, jetzt lass uns mal reden miteinander, weil so geht's nicht. Dieses Denken ist mit selbstherrlichem Denken gemeint. Wir nehmen dieses Denken gefangen, damit es Christus gehorsam wird. Und wie wird es Christus gehorsam? Indem ich sage, Herr, meine Frau bringt mich auf die Palme im Moment, aber hey, ich liebe sie. Du hast sie mir zur Seite gestellt. Herr, meine Kinder, die könnte ich an die Wand nageln, aber sie sind ein Segen, weil du sie mir geschenkt hast. Das heißt nicht, dass du alles mit dir machen lässt, okay? Das heißt nicht, dass andere auf dir herumtrampeln dürfen und es ist manchmal notwendig, Grenzen aufzuzeigen, aber nicht aus Wut und Zorn, sondern aus Liebe heraus. Okay. In Matthäus 28 heißt es, mir ist alle Autorität oder alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Wenn Jesus alle Macht hat, wer hat dann keine? Der Teufel. Wenn Jesus alle Macht hat, bleibt nichts mehr übrig für den Feind, oder? Dann hat er alle Macht. Und wie kommt der Teufel zur Macht? Weil er Jesus uns diese Macht gegeben hat, weil er uns wiederhergestellt hat in dieser ursprünglichen Beziehung mit Gott und weil wir wieder eingesetzt sind in unsere Autorität. Aber wenn wir dann unsere Gedanken dem Feind leihen und auf seine Lügen hören, dann befähigen wir den Feind und geben ihm Macht, Dinge zu tun. Und darum ist dieser Kampf der gute Kampf des Glaubens und er spielt sich vor allem da heroben ab. Und darum ist es so wichtig, dass wir diese Dinge immer wieder Gott unterordnen, ihm immer wieder hingeben, ihm immer wieder sagen, hey, die Bibel ist die Wahrheit und nach der richte ich mich, ob es mir passt oder nicht. Und wenn die Bibel sagt, jeder Sex außerhalb der Ehe ist Sünde, dann ist es Sünde, dann war es Sünde, dann bleibt Sünde. Und Ehebruch ist genauso Sünde wie Sex vor der Ehe oder ähnliche Dinge. Lass uns da keine X für ein U vormachen. Und ich sage, wenn du verwitwet bist und dann denkst, jetzt bin ich ja verwitwet, jetzt bin ich nicht mehr gebunden, dann ist es auch Sex außer der Ehe, wenn du dann wieder, so sehe ich dir, das gönne, aber bring es in göttliche Ordnung, okay? Heirate, bring es in göttliche Ordnung und du darfst es genießen, so oft und so sehr und so toll es beide immer wollen, zusammen, okay? Es ist ein Geschenk, das Gott uns gegeben hat. Aber Finger weg davon, wenn es nicht in diesem Bundesrahmen ist, den Gott geschaffen hat. Das ist aber jetzt ein anderes Thema, über das wir vielleicht dann auch mal reden werden. Gut. Ich denke, ich habe eh schon gesagt, wie ich damit umgehen kann. Ich gehe richtig damit um, und damit kommen wir zum Ende, indem ich das Wort Gottes nehme, und das Wort Gottes proklamiere, indem ich hergehe und Gott an seine Verheißungen erinnere. Hat der Mann Alzheimer? Kann der sich nicht mehr erinnern, was er gesagt hat? Warum muss ich Gott erinnern? Ich habe gedacht, er ist allwissend und allgegenwärtig. Wieso soll ich jetzt Gott erinnern? Hat die Bibel einen Vogel? Schaut es mir so verzweifelt an. Wir sollen Gott erinnern, damit unser Glaube wächst. Woher kommt der Glaube? Römer 10, 17. Der Glaube kommt vom Hören und vom Hören des Wortes Gottes. Was tust du, wenn du betest und Gott erinnerst? Du hörst, was Gott damals gesagt hat. Und nicht der Glaube von Gott wächst, sondern dein Glaube wächst. Darum ist es auch so wichtig, immer wieder das zu proklamieren und immer wieder auch laut auszusprechen, weil es für uns ist. Er weiß es ja. Und er hat es ganz bestimmt nicht vergessen. Aber sobald du dich eins machst mit ihm, beginnen diese Dinge zu wachsen und in Realität zu kommen. Amen. Lassen wir es da. Lass uns die Dinge jetzt ihm hinbringen, okay? Und ich glaube, jeder von uns kämpft immer wieder in diesem Bereich. Aue, upsi. Ja, das ist so, wenn man selber laufen kann schon, gell? Halleluja. Vater, wir danken dir, dass wir zu dir kommen dürfen mit allem und jederzeit. Herr, du weißt auch, wo wir immer wieder so unsere eigenen Gedanken haben, unsere selbstherrlichen Gedanken, wo wir so überzeugt sind. Und Minderwertigkeit, by the way, ist genauso ein selbstherrlicher Gedanke. Wenn Gott sagt, du kannst und du sagst, aber du täuscht dich, ich nicht. Und wir legen dir das alles hin. Herr, unseren Stolz, Herr, unsere Minderwertigkeit, unser Versagen, unsere Erfolge, wir legen es dir hin und wir bitten dich, Herr, reinige unsere Gedanken. Und wir versprechen dir, Herr, wir wollen dein Wort immer wieder nehmen, dein Wort betrachten, dein Wort meditieren und in unser Herz hineinsinken lassen, weil wir dir vertrauen. Und wir entscheiden uns, Herr, alles, was du sagst, ist richtig. Und alles, was ich denke und im Widerspruch ist, ist falsch. Und wir danken dir, Herr, dass wir in einen neuen Aufbruch hineinkommen. Herr, und ich bete, dass jetzt diese Samen, die dort da sind, diese prophetischen Worte, die du gesagt hast, diese Verheißungen, die du schon gegeben hast, Herr, dass sie jetzt neu mit Glauben erfüllt werden. Und ich spreche Glauben aus über dir. Neue Zuversicht, neuen Glauben in ihm. Und ich danke dir, dass diese Samen beginnen zu sprießen und Frucht zu bringen. Und ich danke dir, dass der Feind nichts mehr rauben und stehlen kann, Herr, weil wir uns entscheiden, dir zu vertrauen und dir zu glauben. Und das proklamiere ich über dir, eine neue Fruchtbarkeit, einen neuen Glauben, ein neues Vertrauen in ihn und seine Kraft im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.